Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Beginn der Sommerversammlung wollen wir gemeinsam danken und beten. Heiliger, gerechter Gott, wir danken dir dafür, dass du uns durch die Nacht gesegnet hast und wir wieder in einen neuen Tag erwachen dürfen. Wir danken für das Gebet des Glaubens und des Lebens. Wir danken für das Vaterland und für viele Geschenke, die wir bekommen haben, die du uns geschenkt hast. Wir danken auch dafür, dass wir uns zusammenkommen dürfen, auch zu dieser Sommerversammlung haben wir uns frei zusammenkommen dürfen. Wir danken auch für die Freiheit des Glaubens. Wir dürfen so glauben, wie die Heilige Bibel uns lehrt. Wir haben auch die Freiheit des Wortes. Wir dürfen uns frei unterhalten und das erklären, wie wir glauben. Wir danken dir auch dafür, dass du dein Reich hier auf die Erde gegeben hast. Wir danken dir auch dafür, dass du uns das tägliche Brot gibst, alles, was wir in unserem Leben brauchen. Vor allem danken wir dir heute Morgen für deine Liebe, die du uns gezeigt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Dass du durch seine Erlösung uns den Weg zum ewigen Leben vorbereitet hast. Lieber himmlischer Vater, wir beten, dass dein Reich uns immer lieb und wichtig bleibt, so dass wir das ganze Leben gläubig bleiben und einmal das ewige Leben im Himmel bekommen. Lieber Vater, wir bitten, dass wir auch heute, dass du auch heute unsere Predigte führen wirst. Wir bitten auch, dass du aus deinem Wort und aus dem Evangelium, dass unsere Seelen erfrischt werden und dass du das Brot des Lebens uns gibst, dass wir Kraft bekommen für unseren Glauben. Wir bitten auch, dass dein Wort auch Menschen betreffen, die nach Frieden suchen. Den Frieden, den Herrn Jesus Christus seinen eigenen versprochen hat. Das bitten wir im Namen deines lieben Sohnes. Amen. Ich lese Gottes Wort das geschrieben steht im zweiten Brief an die Korinther im vierten Kapitel die drei letzten Verse 16 bis 18 im Namen Jesu. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Als wir am Mittwoch hierher kamen, dann geschah etwas, was uns nie auf der Sommerversammlungsreise passiert ist. Wir sind in der Nähe des großen Zelts, nur etwa 20 Meter entfernt von der Sakristei geführt. Da hat unser jüngster Sohn, der 7 Jahre alt ist, gesagt, jetzt hast du einen sehr kurzen Weg zum Arbeit. Auf diese Weise erinnerte mein Sohn mich an diese Arbeit, an diese Predigt. Und ich finde es immer wichtig, dass auch die Familie mich unterstützt bei dieser Aufgabe. Und alle Aufgaben sind gleich viel wert, egal ob in einer so einer großen Sommerversammlung oder in einer kleinen Versammlung. Wie wir gehört haben, auch über die Versammlung, die im Hause von Cornelius gehalten wurde. Es gab nur einige Zuhörer, aber auch sie dürften das lebendige Evangelium glauben. Hier bei dieser Sommerversammlung habe ich viele Predigten gehört, vielleicht etwas genauer als früher. Und manchmal habe ich auch gezweifelt, ob bis Sonntagmorgen alle wesentlichen Sachen aus dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, alle wesentlichen Sachen über den Glauben und über die Heilige Bibel gesagt wurde. Manchmal habe ich gezweifelt, ob Gott bis Sonntagmorgen alle Botschaften schon erteilt hat. Gibt es noch etwas zu sagen, auch heute Morgen? Aus der Heiligen Bibel sagt Petrus, ihr sollt zuerst wissen, dass keine Prophetie in der Bibel wird geschehen aus eigener Erklärung, sondern weil keine Prophetie ist durch Menschen passiert worden, sondern heilige Menschen haben gesprochen durch den Heiligen Geist. Die Bibel ist damals von Menschen geschrieben worden. Trotzdem hat Gott durch seinen Geist diese Menschen, die die Texte gesammelt und geschrieben haben, Gott hat sie geführt. In der Bibel, im heiligen Wort Gottes, zeigt Gott seinen Willen und seinen Rettungsplan. Die Bibel ist die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebens. Und über das Heilige Wort wird im Brief an die Hebräer gesagt, es ist wie ein zweiteiliges Schwert, das beinhaltet beides, das Gesetz und das Evangelium. Auch im Brief an die Epheser schreibt Paulus, er listet viele Waffen auf, die Waffenrüstung, die wir tragen müssen, damit wir kämpfen können gegen den Seelenmörder. Und zuletzt sagt Paulus auch die Schwert des Geistes, und das ist das Wort Gottes. Jesus hat hier auf der Erde viele Menschen begegnet, viele verschiedene Menschen, auch in vielen verschiedenen Situationen. Und oft, wenn sie über die Glaubensfragen diskutiert haben und wie der Mensch gerettet wird, dann hat Jesus auch auf die heiligen Schriften aufgewiesen, damals auf das Alte Testament. Auch damals, wenn Jesus mit den Schriftgelehrten seiner Zeit diskutieren musste, mit Pharisäer und Sadduzäer, auch damals hat Jesus alles mit dem Wort Gottes begründet und sie konnten nichts gegen das Wort Gottes. Auch in der Wüste auch dort hat Jesus den Schwert des Geistes, also das heilige Wort Gottes, verwendet. Dein Wort ist das Licht auf meinen Wegen. So steht es im Psalm, in den Psalmen. Das Wort Gottes wird mit dem Licht verglichen. Auch wenn die Bibel durch Menschen geschrieben worden ist, sehen wir die Bibel als gläubige Menschen, als heiliges Wort. Und es ist wichtig, dass wir Begründungen für das Leben und für den Glauben immer in der Bibel suchen. Wenn wir die Grundlage nicht in der Bibel suchen, sondern irgendwo anders, dann sind wir auf dem falschen Weg. Auch bei dieser Bibelstelle beten wir, dass Gott durch seinen Geist das Wort öffnen wird und uns Hoffnung gibt durch sein Wort und das Evangelium. Diese Bibelstelle teilte sich in drei Versen auf. Im ersten Vers spricht Paulus über die Kraft. Durch diese Kraft bleiben wir gläubig. Im zweiten Vers spricht Paulus über diesen Anteil, die wir haben hier, aber auch über diesen Anteil, den wir einmal ererben werden durch den Glauben. Im letzten Vers finden wir die Idee darüber, wo unser Herz, was auf unserem Herzen liegt, was ist uns das Allerwichtigste. Darum verliere ich nicht den Mut, die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Am Anfang der Bibel wird über die Schöpfung geschrieben. Gott hat alles geschaffen, das Sichtbare, aber auch das Unsichtbare. Die Schöpfung, als letztes hat Gott den Menschen geschaffen zu seinem Bilde. Die Erschaffung der Welt ist nicht zu Ende gegangen. Es geht noch weiter. Alle Menschen, die auf diese Welt geboren werden, werden von Gott geschaffen. Alle kleinen Jungen und Mädchen, die geboren werden, sind gläubig schon als Kind an. Wir haben unser Leben als Geschenk Gottes bekommen. Wir haben nichts dafür tun können. Das Leben ist uns geschenkt von Gott. Das können wir nicht verstehen durch unseren Verständnis. Paulus in seiner Rede, die er in Athen gehalten hat, hat festgestellt, wie wir nichts geben können dem Gott, sondern Gott hat uns allen das Leben geschenkt, das Leben und alles, was wir brauchen. So ist unser Leben ein großes Geschenk Gottes. Aus unserem sichtbaren Körper hat Gott nicht geschaffen, was hier in der Bibel gesagt wird. Das Sichtbare. Unser Körper wurde nicht für ewig geschaffen. Aber in seinem Wort hat Gott versprochen, dass wir einmal den Körper der Auferstehung bekommen. Auch Jesus hat Gott aus dem Tode erweckt. Und die Jünger durften Jesus, den auferstandenen Jesus, sehen. Und die Jünger durften auch die Wundmale Jesus berühren. Und da ruft Apostel Thomas aus, mein Herr und mein Gott. Das ist auch das Motto der Sommerversammlung. Paulus spricht auch über den Körper der Auferstehung. Wenn wir denken, dass wir Weizen säen, so wird dieser Körn sterben und aus diesem Körn wächst Getreide. Und in dieser Getreide finden wir neue Körner. Es sieht genauso aus wie der Körner, der gesät wurde. Und auf diese Weise wird Gott uns einmal den Körper der Auferstehung geben. Aber der sichtbare Körper, den wir jetzt haben, darüber wird gesagt in dieser Bibelstelle. Dass unseren Körper wird aufgerieben oder verfällt. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, wie herb unser sichtbarer Körper ist. Jemandem kann Gott natürlich auch langes und gesundes Leben geben, aber trotzdem ist das Leben hier in der Zeit sehr kurz. Und in unserem Leib, in unserem Körper finden wir, wie schwach unser sichtbarer Teil ist. Wenn wir älter werden, werden die Haare immer grauer, wir sehen nicht mehr so gut und hören nicht mehr so gut, wir bekommen verschiedene Beschwerden. Ich habe bemerkt, dass wenn ich mit Leuten, die genauso alt sind wie ich, dann diskutieren wir oft, ob wir Probleme mit Knien haben, was für Medikamente müssen wir einnehmen und so weiter. So ist unser Körper, das Sichtbare. Und hier wird gesagt, unser äußerer Mensch verfällt. Und dieser Teil, dieser äußere Mensch, hat sich nicht umgekehrt, sondern ist immer geneigt zur Sünde. Das finden wir oft, das tut uns sehr weh. Hier bei dieser Sommerversammlung haben wir Gottes Wort gehört, die Predigt des Evangeliums, den Kern, die Predigt über die Sündenvergebung in Name und Blut Jesu. Diese Gnade Gottes ist uns im reichen Maße zuteil geworden. Wir haben viele Male gehört, dass wir alle unsere Sünden vergeben glauben dürfen, im Namen und Blut Jesu. Manchmal ist es aber so, dass auch wenn wir diese Predigt hören, können wir auf unserem Herzen eine Sache haben, die uns belastet. Und ich erinnere mich aus meiner Jugend, wie die Jugendlichen wissen, da gibt es viele Versuchungen. wenn man jung ist. Auch ich hatte damals eine Sache auf meinem Herzen, die mich belastet hat. Und damals in der Versammlung auf meinem Heimatgebiet hat das Wort Gottes mein Herz betroffen und mich ermutigt. Und ich habe Gott Kraft gebeten. Und Gott hat mir Kraft gegeben, so dass ich auch mich unterhalten konnte über diese Sache mit einer nahen Freund. Und so durfte ich das Evangelium, die Predigt des Evangeliums hören. Und ich erinnere mich, wie als ich mit dem Moped zurück nach Hause ging, wie erleichtert ich mich gefühlt habe. Und ich fühlte mich, dass mein Moped in der Nacht, in der hellen Sommernacht, auch schneller ging als nie zuvor. Und ich erinnere mich auch, wie ich damals auf meine Heimreise gesungen habe, das Lied, wo gesagt wird, meine Sünden sind vergeben. Und ich habe mich erleichtert gefühlt. Manchmal habe ich gesagt, für meine eigenen Kinder, es wäre gut, wenn wir, wenn dass sie einen Freund haben, den sie aus dem Herzen kennen und mit dem sie alle Sachen teilen können, sowohl Freude als auch Trauer. Und auch dann, wenn sie etwas auf dem Herzen haben, was sie belasten, dass sie auch diese Trauer und Sorgen auch über diese Sachen diskutieren können, so dass sie auch, dass sie immer gläubig bleiben. Im Alten Testament wird berichtet über David und Jonathan. Es wird sehr schön gesagt, Jonathan liebte David wie sein eigenes Herz. Das ist ein schönes Bild über tiefes Vertrauen und nahe Freundschaft. Für euch Jugendliche möchte ich sagen, das sage ich aber, ich fühle mich sehr schwach. Wenn ihr unter Freunden seid, denkt nicht, dass alles, was passiert, dass alles richtig ist. Dann könntet ihr vielleicht denken, dass, was soll er damit meinen? Ich gehe zurück zum 60er und 70er Jahren meiner Jugend. Ich erinnere mich, dass als ich zum ersten Mal mit größeren Jungen zur Versammlung ging, auf einem anderen Gebiet, auf einem anderen Ort, da haben wir eine Pause gemacht auf einer Tankstelle und sind in den Bar gegangen. Und die älteren Jungen sind mir vorgegangen und ich hinterher. Und sie sahen sehr locker aus. Und gingen zu damaligen Musikautomat. Und sie haben die Musik dieser Zeit zugehört. Und ich dachte mir, diese Versammlungsreise hat nicht so begonnen wie im Manuskript. Und das hat mich betrübt und belastet. Aber wenn wir mehrere solche Reisen hatten, die ähnlich waren, da habe ich sehr schnell daran gewöhnt, mich angepasst. Und mein Gewissen hat, ich habe das nicht mehr belastend gefühlt, sondern ich dachte, ich kann auch auf diese Weise mich behalten. Die Musik dieser Zeit unterstützt uns nicht im Glauben, sondern will uns in die Welt bringen und oft leicht auch in die Sünde bringen. In dieser Zeit, wo wir leben, gibt es viele neue Sachen, die wir Eltern erst durch unsere Jugendlichen hören. Und wir müssen überlegen, ob das und das richtig ist, ob das zum Leben eines Gläubigen gehört. Auf diese Weise ist es gut, dass ihr auch unter Freunden zusammen überlegt, ob das und das so ein Leben ist, wie Gott es will. Im Brief an die Hebräer werden wir ermahnt, dass wir alle Sünde weglassen. Alles ist nicht Sünde, was unseren Leben müde macht. Es gibt viele verschiedene Situationen. Es kann sein, dass wir wirtschaftliche Probleme haben. Und innerhalb der Familien kann es Konflikte geben. Wir können auch gesundheitliche Probleme haben, die uns belasten. Im Brief an die Hebräer wird gesagt, dass wir alle Last, dass wir von diesem Last befreit werden können. Alle eure Sorgen nehmt ihn an, denn er sorgt für euch. Hier sagt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. In seinem Reich hat Gott das Evangelium als Kraft gegeben. Für diese äußeren Sachen hilft das Evangelium nicht, aber es gibt uns die Hoffnung auf das Bessere, dass auch diese Beschwerden, die zeitlichen Beschwerden, dass wir von denen einmal befreit werden. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Hier in der Bibel wird in vielen Stellen über diese Beschwerden geschrieben. Es wird auch gesagt, dass wenn Gott es für nötig hält, werden wir unter vielen Schwierigkeiten geplagt. Paulus sagt auch, ihr werdet viele Schwierigkeiten ertragen müssen. Wir müssen auch Kreuz ertragen müssen. Der sein Kreuz nicht zu sich nimmt und mir folgt, ist nicht tauglich vor Gott. Paulus gibt uns aber auch ein Trost. Hier wird gesagt, die Schwierigkeiten dauern nur eine Weile. Dass unsere Trübsal zeitlich und leicht ist. Aber das Trübsal dieser, der ungläubig sterben, haben eine ewige Trübsal. Auf diese Weise beschreibt Paulus unsere Leiden, die wir jetzt ertragen müssen, dass es nicht schwer ist und geht vorüber. Das ist ein leichter Anteil, wenn wir es damit verglichen, was wir einmal ererben werden. Sie wird uns eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Hier gibt es für kleinere und größere Sachen Maßstaben. Aber für diesen Anteil, den Gott uns einmal geben wird, kann nicht gemessen werden. Es übersteigt alle Vorstellungen. Im Brief an Timotheus schreibt Paulus, er hatte gefühlt, dass sein Leben zu Ende ging und schrieb an Timotheus, weiterhin habe ich die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, gerechtiger Richter, mir geben wird an diesem Tag, nicht nur mir, sondern allen, die ihn lieben. So ist unser Anteil nach unserem zeitlichen Leben. Wir sind auf dem Weg zum Himmel, zum ewigen Leben. Seid ihr, liebe Brüder und Schwestern, habt ihr manchmal gedacht, wie wird es wirklich im Himmel sein? Einmal habe ich eine Mutter mir sagen lassen, dass sie mit den Kindern sich unterhalten hatte, wie wird es im Himmel aussehen. Dann hat ihr Sohn gesagt, dort gibt es Gold und Engel, dass wir nicht hin zusammen, dass es nicht mehr Platz für uns gibt. Vielleicht ein Lied, ein Kindeslied, kann ein solches Bild schaffen. Aber was wird in der Bibel gesagt über den Himmel? Meiner Meinung nach nicht sehr viele konkrete Sachen. Das hat auch Luther beschäftigt. Wie wird es im Himmel sein? Wir wissen nur, wir können nur feststellen und wir wissen in unseren Herzen, dass diese Leiden und Versuchungen, die wir jetzt ertragen müssen, die gibt es nicht im Himmel. Keine körperlichen Beschwerden, keine Versuchungen, keine Sünde. Und wir verlangen in unserem Herzen nach Himmel. Im letzten Vers wird gesagt, die wir nicht sehen auf Sichtbare, sondern auf Unsichtbare. Denn das Sichtbare, was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Gott hat die 12 ausgesendet und wenn sie zurückkamen, haben sie sich gefreut. Und Jesus hat ihnen gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wenn wir unsere Sünden vergeben haben, dann steht auch unser Name im Namensbuch im Himmel. Wir dürfen glauben, dass wir auf unserem Herzen einen Pass tragen, wo wir einen Stempel haben, dass alle unsere Sünden vergeben sind. Ihr, die viel im Ausland gereist haben, ihr wisst, dass wenn der Pass nicht gültig ist, dann kann man nicht hingehen, wo man will. Auch im Reich Gottes. Wir wollen diesen Pass nicht umtauschen und es soll auch immer gültig bleiben. Den zeitlichen Pass, wenn ihr es erneuern wollt, dann müsst ihr lange warten. Aber diesen Pass im Reich Gottes, da muss man nicht warten. Den kriegt man, wenn man alle Sünden und Versuchungen vergeben glaubt, im Name und Blut Jesu. Auf diese Weise dürft ihr auch heute Sonntagmorgen das Evangelium glauben. Ihr dürft ihm alle Sünden Verwählungen und Versuchungen vergeben glauben. In Jesu Name und Blut. In Jesu Name und Blut. In Jesu Name und Blut sind alle Sünden vergeben. Auch wenn ich, wenn mir eine Zettel gegeben wurde, dass ich nur eine Minute Zeit habe, trotzdem möchte ich euch, liebe Zuhörer, die den Frieden suchen nach eurem Herzen, ich möchte auch euch ermutigen und euch sagen, dass auch ihr diesen Pass zum Reich Gottes bekommen dürfet. Gott will für seine eigenen sorgen. Du darfst auch alle Sünden vergeben glauben. In Name und Blut Jesu. Ich möchte auch fragen, darf ich meine Sünden vergeben glauben? So möchte ich zusammen mit euch glauben. In Jesu Namen. Amen.